Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Herzlich willkommen zum NeoCast, die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Heute begrüße ich Sie zu unserem NeoCast Herbst Special. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Christian Speer aus Würzburg. Sehr geehrter Professor Speer, ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, unser NeoCast Herbst Special mit Ihrer Expertise zu bereichern. Unser Special vertieft einmal im Quartal ein Thema, welches auch für Eltern oder Schwangere von Interesse ist. Und Ihr Name ist nun einmal untrennbar mit der Einführung der Surfektentherapie verbunden. Daher freue ich mich ganz besonders, mit Ihnen unser heutiges Thema besprechen zu dürfen. Surfektentherapie, eine Revolution der neonatologischen Betreuung. Aber zunächst zu Ihrer Person, die eigentlich keiner Vorstellung bedarf.
Der heutige NeoCast-Experte.
Professor Dr. Christian Speer, mittlerweile emeritiert. Aber noch immer, so nehme ich an, von ganzem Herzen Kinderarzt und Neonatologe. Sie haben lange Zeit die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Würzburg geleitet und Ihre wissenschaftliche Karriere haben Sie der Surfektentherapie gewidmet und dann insbesondere die Bedeutung der Lungeninflammation bei der Entstehung der chronischen Lungenerkrankung der Frühgeborenen untersucht. Soweit eine kurze Vorstellung von mir. Was habe ich vergessen? Was würden Sie noch für wichtig erachten?
Sie haben nichts vergessen. Ich kann nur vielleicht erwähnen, dass ich in Göttingen groß geworden bin, dort meine Facharztausbildung gemacht habe, meine erste Oberarztposition, erste Professur hatte und dann über Denver zurück nach Göttingen und schließlich über Tübingen nach Würzburg gekommen bin. Einfach so als Beschreibung des Weges, den ich in den Jahren sozusagen vollzogen habe.
Ist ja spannend. In Denver, wenn ich gleich fragen darf, haben Sie da auch Surfekten schon bearbeitet oder war da noch ein anderes Thema?
Das Thema in Denver war im Wesentlichen Innate Immunity, würde man heute sagen. Also sozusagen die angeborene Immunabwehr, charakterisiert durch Monozyten, Makrophagen. Diese Funktion haben wir damals untersucht und die habe ich dann auch in den ersten Jahren, als ich nach Göttingen zurückgekehrt bin, intensiv bei Neugeborenen und Frühgeborenen weiterverfolgt. Das war auch die Brücke letztlich zu der Analyse und zu dem Verständnis der Entzündungsvorgänge, die praktisch in der Lunge Frühgeborener ablaufen, in dem Augenblick, wo die ersten Schädigungsmomente auftreten. Und am Ende möglicherweise für die Pathogenese und die Pathophysiologie bronchopulmonalen Dysplasie ganz entscheidend sind. Das hat sich ja inzwischen sehr klar herauskristallisiert.
Okay, aber das wäre noch ein ganz eigenes Thema. Heute ist Surfekten dran. Das heutige Thema Surfektentherapie ist ja eine Thematik, die die Neonatologie in den späten 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts wirklich revolutioniert hat. Können Sie unseren Hörern und Hörerinnen, die ja wahrscheinlich überwiegend sehr jung sind noch und diese Vor-Surfekten-Ära gar nicht mehr kennen, vielleicht kurz schildern, wie die Situation eigentlich vor den 80er Jahren, späten 80er Jahren aussah?
Das heutige NeoCast-Thema.
Ja, ich denke, das ist ganz entscheidend zum Verständnis des Einflusses, den die Surfektentherapie auf die Qualität und auf das Überleben von Frühgeborenen hatte. In der Zeit vor der Surfektentherapie sind viel zu viele Frühgeborene im Rahmen des Atemnotsyndroms verstorben. Entweder an den akuten Komplikationen, sprich dem interstitiellen Emphysem, Pneumothoraces, Spannungspneumothorax, an Sekundärkomplikationen, die im Rahmen der damals auch noch nicht optimalen Beatmungstherapie, Supportivtherapie entstanden sind und einige Kinder auch an der bronchopulmonalen Dysplasie, und zwar in der klassischen Form, die schwerste Lungenveränderung nach sich gezogen hat und die Kinder vielleicht nach 1, 2, 3, 4 Jahren dann in einer schweren Ateminsuffizienz und kardialen Insuffizienz sozusagen an den Punkt gebracht hat, wo sie nicht mehr leben konnten.
Und man, ich erinnere mich so ein bisschen noch daran, man konnte ja die Kinder gar nicht oxygenieren. Ne? Man stand vor diesem Frühgeborenen, hat alles Mögliche versucht, aber 100% Sauerstoff und die ließen sich nicht beatmen. Ne? Das war ja eine Katastrophe teilweise.
Absolut. Also sicher hing das von dem von der Dynamik, von dem Schweregrad sozusagen des Atemnotsyndroms ab. Es gab damals Kinder, die Frühgeborene, die einen, würde man heute sagen, moderaten Verlauf genommen haben und die haben auch gute Chancen gehabt, relativ gesund zu sein, aber auch pulmonal gesund. Aber die Kinder, wenn man so in die erste große Suffektenstudie schaut, die damals Schäden genommen haben oder verstorben sind, das waren war die Mehrzahl der Kinder, über 50% in der ersten großen Surfektenstudie, europäischen Surfektenstudie, die sozusagen das, einfach diese schwere Erkrankung mit dieser ja zum Teil sehr raschen Dynamik und der sich entwickelnden Ateminsuffizienz eben diese Erkrankung nicht überstanden haben.
Und wir sprechen ja da nicht von 500 Gramm Kindern oder 24 Schwangerschaftswochen. Ne? Die erste Surfektenstudie waren ja eher größere Kinder, also für heutige Verhältnisse größere.
In der Tat. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, den man auch verstehen muss, dass wir damals irgendwo auch noch fast in den Anfängen, sagen wir mal, der Neonatologie waren. In den meisten Universitätskliniken in Deutschland hat sich die Neonatologie Mitte, Ende der 70er Jahre erst entwickelt und die ersten großen Surfektenstudien wurden dann Mitte der 80er Jahre durchgeführt. Das heißt also in Deutschland oder europaweit und weltweit praktisch in einer Phase, in der man auch mehr und mehr Verständnis oder verstanden hat, wie man die Kinder beatmen sollte. Das ist sozusagen ein Prozess der Entwicklung, des Verstehens und auch dann, als die Surfektentherapie sich auch für viele Kliniken sozusagen als die Option dargestellt hat, als die Präparate zugelassen waren, Anfang der 90er Jahre erst, sind sozusagen nochmal Faktoren aufgetreten, wie zum Beispiel diese Lernkurve, die ganz entscheidend war, die man A, in den Studien nachvollziehen kann, B, aber denke ich auch auf dem Level der einzelnen Kliniken. Auch da musste jeder erst sozusagen diese Erfahrung machen, wie gehe ich eigentlich mit einem Kind um, das dieses Surfekten erhalten hat, rasch möglicherweise darauf reagiert hat, rasch die Sauerstoffabhängigkeit verloren hat oder der FiO2 rasch zu reduzieren war, der Beatmungsdruck, all diese Dinge, das waren alles wesentliche Faktoren, die man erlernen musste.
Da erinnere ich mich auch noch gut dran. Das war ja, die Kinder hatten 50-60% Sauerstoffbedarf, waren massiv beatmet, haben dann Surfekten bekommen und mit einem Schlag waren die deutlich besser. Und wenn man dann nicht schnell genug war mit der Druckreduktion, dann hat man wieder Probleme bekommen. Ja, das ist erstaunlich. Ja.
In der Tat, wenn man nicht schnell genug war, hat man die Kinder A hyperoxygeniert. Und das ist am Anfang bei vielen Kindern der Fall gewesen, einfach weil man viele Sorge hatten, dass sie die Kinder wieder in der Hypoxie treiben, mehr oder weniger. Und wie Sie erwähnt haben, ganz entscheidend der Punkt der Druckreduktion. Ich erinnere mich an eine Phase, in der sozusagen das erste Surfektenpräparat in Deutschland zugelassen war, das damals noch gar nicht so gut untersucht war, kam ich eine Reihe von Anrufen von Kollegen, die beschrieben, dass sie Kinder nach einer Surfektentherapie erlebt haben oder Frühgeborene, die plötzlich nach einer Stunde, zwei Stunden wieder hypoxisch wurden. Und in der Regel hat man bei diesen Patienten den Druck sofort wieder erhöht, das Sauerstoffangebot erhöht und die Kinder haben sich weiter verschlechtert. Was war passiert? Die Lungenfunktion hatte sich bei den Kindern so rasch verbessert, dass das Gegenteil der Fall gewesen wäre. Man hätte den Druck reduzieren müssen und nicht sozusagen erhöhen müssen, denn dadurch ist die Lungenperfusion so gedrosselt worden, dass diese Kinder häufig dann einen hypoxämischen Folgeschaden davon getragen
haben. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Also diese Lernkurve war ja beeindruckend. Aber Sie haben geschildert, so 90er, also späte 80er Jahre, die ersten großen Studien, 90er Jahre Einführung in die Routine. Aber es hat ja eine ganze Weile gedauert, bis dieses Medikament in die Praxis überführt werden konnte. Was waren da vorher für Schritte möglich oder nötig? Was hat man da erstmal machen müssen?
Der Punkt ist sicher, dass bevor diese Präparate, und das waren in Deutschland zu der Zeit drei natürliche Surfaktenpräparationen, dass diese Präparate eben den Beleg erbringen mussten, dass sie in der Tat wirksam sind, Komplikationen reduzieren und vor allen Dingen auch sicher sind. Und das ist etwas, was einfach viel Zeit gekostet hat. Wenn man die erste Surfaktenstudie nimmt, die mit dem Porzin-Präparat, dem Kurstedt-Robertson-Präparat durchgeführt worden, 85 bis 87, dann hat man eine Idee, wie lange letztlich der Prozess war, bis die Zulassung dann in Deutschland möglich war. Das war erst 1992 der Fall. Da waren die beiden anderen Bovin-Präparate schon für einige Zeit, ein, zwei Jahre sozusagen verfügbar. Und das hing einfach auch mit den Regularien zusammen, die sowohl die deutschen Behörden als auch internationale Behörden dann gefordert haben, mit Recht. Denn das war ja etwas ganz Neues. Man muss sich klar machen, hier war zum ersten Mal eine kausale Therapie einer lebensbedrohlichen Erkrankung, die eine Fülle von Komplikationen, nicht nur pulmonal, sondern auch extrapulmonal nach sich zogen. Jeder Pneumothorax, jeder Spannungspneumothorax hat das Risiko der Hirnblutung erhöht. Jede Durchblutungsstörung, die damit verbunden war, das Risiko der periventrikulären Leukomalazie. Also hier konnte man sehr gut nachvollziehen, wie sozusagen diese Therapie letztlich die Morbidität und damit auch die Chancen, die Überlebenschancen und auch die Chancen für ein gesundes Überleben der Kinder verbessert hat.
Wenn man jetzt noch mal ein bisschen zurückdenkt, wie kam man überhaupt darauf, dass bei den frühgeborenen Surfaktenten fehlt? Ist ja nun auch nicht gerade intuitiv, dieser Fakt.
Ja, also die Geschichte dieser Surfaktenten-Entdeckung, die ist relativ lang, die ist schon fast 100 Jahre alt. 1929 hat ein schwedischer Wissenschaftler zum ersten Mal überhaupt beschrieben, dass es sozusagen etwas wie eine Art Oberflächenspannung in den Alveolen geben musste und damit auch die Retraktionskraft abhängig der Lunge abhängig von der Oberflächenspannung war. Dieses Wissen, das wurde lange Zeit nicht aufgenommen und dann von zwei amerikanischen Wissenschaftlern, Robert Pettle und John Clemens sozusagen erkannt, die letztlich die biophysikalischen Eigenschaften dieses Materials, das in der Lunge ist, und die Surface Tension, wie man das nannte, die Oberflächenspannung erfasst und beschrieben haben. Für den Neonatologen und für uns alle war 1959 ein ganz entscheidendes Jahr. Da hat nämlich Mary Ellen Avery, die große Dame der internationalen Neonatologie und amerikanischen Neonatologie, erkannt, dass Frühgeborene, die an einem sogenannten Hyalin-Membran-Syndrom verstorben sind, das war damals der Begriff, die Deskription, die pathologische Deskription des Atemnotsyndroms, dass diese Kinder, wenn man das Sekret, das man nach dem Tod aus der oder vorher schon bei der Beatmung aus der Lunge gewonnen hatte, dass Beatmung gab es noch nicht, Entschuldigung, überhaupt gewonnen hatte, dass dieses pulmonale Sekret eine unglaublich hohe Oberflächenspannung aufwies und sich total von dem Sekret unterschied, dass Kinder, die reifer waren und Kinder, die aus anderen Gründen verstorben sind, nicht an einem Atemnotsyndrom oder Hyalin-Membran-Syndrom aufwiesen. Und ich glaube, dieser entscheidende Punkt hat dann dazu geführt, dass relativ rasch das Interesse auch wiederum der Grundlagenforscher wuchs und sich dadurch äußerte, dass zum Beispiel die Gruppe um Marshall Klaus, das ist auch ein berühmter Neonatologe, und auch wieder John Clemens als Grundlagenforscher in der Lage waren, dieses Material so zu detektieren und zu analysieren, dass sie das entscheidende oberflächenspannungsvermindernde Phospholipid, das DPPC, sogenannte Dipalmethylphosphatidylcholin, als den entscheidenden Faktor identifizieren konnten, der in der Tat die Oberflächenspannung in verschiedenen Systemen vermindern konnte. Und dann ist das ganz Verrücktes passiert. 5 Jahre nachdem diese, oder 4 Jahre nur, nachdem diese Entdeckung gemacht war, wurden 2 Studien auf den Weg gebracht, die dieses DPPC oder synthetische Phospholipide auf einem Inhalationsweg durch Nebulisierung oder Aerosolisierung in die Lunge von Frühgeborenen gebracht haben. Wenige Kinder, eine kanadische Studie, eine amerikanische Studie, die in Singapur durchgeführt wurden. Und beide Studien waren negativ. Das hat ausgereicht in der damaligen Zeit, zu sagen, dass die Dinge, die Mary Ellen Avery beschrieben hat, das sind alles nur Epiphänomene. Sie hatte etwas beschrieben, was man wahrscheinlich bei jedem anderen Kind mit Atemnotsyndrom entdecken kann, aber es hat keine kausale Bedeutung. Und man ist davon ausgegangen, dass dieses Atemnotsyndrom oder Hyalinemembransyndrom letztlich irgendwo ein hypoxämisch-ischämisches Lungenversagen darstellt. Und dann kam der große Clou, wenn ich das erwähnen darf, nämlich dann 6 oder 5 Jahre später, 1972, hat Bengt Robertson zusammen mit einem Kollegen der Geburtshilfe, Goram N. Hörning, zum ersten Mal belegen können, dass bei unreifen Kaninchen, die sozusagen ein Atemnotsyndrom entwickeln sollten oder entwickelten, die Gabe eines reifen, aus der Lunge von reifen Kaninchen gewonnenen Surfactant-Materials die Lungenfunktion A normalisierte, B die Lungenstruktur, nämlich die Entfaltung der Lunge, wieder sicherstellte und damit klar machte, dass man mit diesem Prinzip der Surfactant-Substitution, und zwar der topischen Substitution, in der Tat die Kinder, hier jetzt die Frühgeborenen, von einem Atemnotsyndrom kausal retten konnte und behandeln konnte. Das war der entscheidende Durchbruch. Bis dahin war sozusagen die Geschichte des Surfactants für die Neonatologie schon fast gestorben. Aber sie hat dann den Auftrieb bekommen durch den Kollegen Fujiwara und Kollegen, das können wir vielleicht separat jetzt besprechen.
Aber diesen Aspekt zwischendurch, den fand ich so spannend, dass ja eigentlich die Hauptsubstanz vom Surfactant, das Lecithin, DPPC, macht ja einen Großteil des Surfactants aus, probiert wurde, aber nicht effektiv war. Und dann ist man davon weggekommen und hat dann sich aber trotzdem nochmal Gedanken gemacht, also Bengt Robertson und die Gruppe, und hat gesagt, eigentlich müssen wir uns das angucken. Und die wussten ja noch gar nicht, was da drin war, richtig. Also was sozusagen diesen Unterschied ausgemacht hat. Das fand ich irgendwie spannend.
In der Tat. Ja? In der Tat. Das kam wirklich später und wiederum mit einer Latenz von 10 und mehr Jahren, bis man verstanden hat, wie Surfactant eigentlich zusammengesetzt ist und wie es letztlich am besten funktioniert, auch in welcher Form. 1980, also wenige Jahre nachdem Bengt Robertson diese kausale Therapie beschrieben hat im Tiermodell, hat ein japanischer Kollege, Tetsuro Fujiwara, und eine Reihe von Kollegen in Japan zum ersten Mal den Mut gefasst. Er war auch in USA und hat dort Grundlagenforschung gemacht und hat in Japan dann 10 Frühgeborene behandelt. Und das Entscheidende in diesem Experiment, das im Lancet publiziert war, im Januar 1980, war, dass man die 10 Kinder, die sie behandelt haben, alle unmittelbar nach der Applikation des Surfactants intratracheal über einen liegenden Tubus eine drastische Verbesserung der Oxygenierung hatten. Das sind die Dinge, die wir später dann auch beobachtet haben in den Studien am Anfang und natürlich, wie wir schon besprochen haben, im Rahmen des Verständnisses und des Erlernens der Surfactant-Behandlung vermeiden wollten. Die waren exzessiv hohe Sauerstoffpartialdrucke bei den Kindern auch über längere Zeit dann vorhanden. Aber das war der erste entscheidende Durchbruch und der Startschuss sozusagen für etwas, was die Neonatologie generell in den folgenden Jahrzehnten komplett verändern sollte. Nämlich die sozusagen in den USA, in Europa und auch dann kurz in Japan zum ersten Mal definierten kontrollierten, randomisierten klinischen Studien, die den Nachweis erbringen sollten, dass Kinder, die Surfactant erhielten, einen echten Benefit, einen Vorteil, was die Reduktion von Komplikationen und des Überlebens anbelangte, im Vergleich zu den konventionell behandelten Kindern, sprich nur beatmeten Patienten, haben würde. Diese Studien sind, wie gesagt, in den USA zahlreich, in Europa die Gruppe um Bengt Robertson und dann noch, wie gesagt, in anderen, in Japan ist gar nicht so viel passiert mehr. Das sind die wesentlichen Gruppen, die sich dann zusammengefunden haben. Und das Besondere war, dieses Schicksalsjahr 1980 war insofern auch für Europa, für mich natürlich auch mit Latenz war, aber ein ganz entscheidendes Jahr, denn da haben sich zum ersten Mal Bengt Robertson, der Grundlagenforscher, der Pathologe, der sozusagen ein funktionierendes tierexperimentelles Modell zur Verfügung hatte, nämlich das Modell der frühgeborenen Kaninchen, der In-vitro-Testsysteme hatte, dieses experimentelle Modell zusammen mit Burkhard Lachmann, der damals noch an der Charité war, in Berlin, später in Rotterdam entwickelt hatte, oder im Wesentlichen war das das Lachmann-Modell. Und dann Tore Kurstedt, ein Biochemiker, der in der Lage war, wirklich zu verstehen, welche Substanzen in dem Surfactant wichtig sind, nämlich die verschiedensten Phospholipide, auf die wir gar nicht eingehen wollen, aber die vorhin schon genannten, und vor allen Dingen auch sogenannte Surfactant-Proteine. Und das ist was ganz, ganz Wesentliches. Diese Surfactant-Proteine und besonders die zwei sehr kleinen, sehr hydrophoben, lipophilen Proteine sind für die Funktion des Surfactants, so wie wir es heute erleben, essentiell. Die Phospholipide vermindern die Oberflächenspannung. Aber um in die sozusagen Alveolen oder die eröffneten, primitiven, noch unreifen Atemwege zu gelangen, müssen diese Surfactant-Proteine helfen, die Phospholipide sozusagen auszubreiten und den Weg zu bahnen in die Alveolen hinein. Also dieses Spreading, erst die Absorption und dann das Spreading der Surfactant in die Lunge hinein hat den Erfolg gebracht. Zur gleichen Zeit, als diese Präparate sozusagen dann in klinischen Studien getestet wurden, gab es synthetische Präparate und die basierten im Wesentlichen nur auf den Phospholipid-Komponenten, einem synthetischen Alkohol. Die waren alle diesen natürlichen Präparaten unterlegen und sind sie heute auch noch, muss man ganz klar sagen.
Das ist spannend. Also diese erste Anwendung von Fujiwara, der Bengt Robertson hat mir mal erzählt, dass er das irgendwie das erste Kind in Stockholm mit Fujiwara zusammen behandelt hat. Das muss ja eindrucksvoll gewesen sein, diesen Mut aufzubringen, da das wirklich so überzeugt zu sein von seinen Daten, das dann beim Neugeborenen mal anzuwenden, muss schon eine spannende Zeit gewesen sein.
In der Tat. Der erste, der wirklich das Kind mitbehandelt hat, war, glaube ich, Henry Halliday. Das war einer der europäischen Pioniere der klinischen Studien. Mikko Hallmann, ich würde gerne einfach nochmal 3-4 Namen nennen von herausragenden Forschern. Mikko Hallmann, der zu der Zeit in den USA war und ein Surfactant entwickelt hatte, das aus der Amnionflüssigkeit gewonnen wurde. Und das war das erste Präparat, das wirklich richtig optimal war. Warum? Weil es nicht nur die Phospholipid-Fraktionen enthielt, das SPB und SPC, also diese Spreading-Eigenschaften vorhielt, sondern auch die Abwehrmoleküle, sogenannte Kollektine, Surfactant-Protein A und D, Proteine, die geholfen haben gegen verschiedenste Mikroorganismen, Viren und so weiter, die Kinder zu schützen. Also ein ganz wesentliches protektives System der angeborenen Immunität. Leider konnte da nur eine große Studie durchgeführt oder eine, die auch im New England Journal publiziert war, weil danach dann die sozusagen HIV-Problematik, die Gewinnung dieses Surfactants unmöglich machte. Henry Halliday gehörte zu denen eben wie Colin Morley, die ein synthetisches Präparat dabei hatten, als sie zum ersten Mal nach Stockholm fuhren, um das zu testen, in den In-vitro-Modellen und im Kaninchenmodell und verstanden haben, dass das nicht der richtige Weg war, sondern der Weg in der Tat war, ein natürliches Surfektenpräparat zu benutzen. Und dieses natürliche Surfektenpräparat haben dann Tore Kurstedt und Bengt Robertson, als das Kurstedt-Robertson-Surfektent-Curosurf sozusagen zuerst im Labor hergestellt für die ersten zwei großen Studien. Und dann wurde das schließlich von einer italienischen Firma übernommen und bis heute sozusagen auch vorgehalten und weltweit dann vertrieben. Also wenn man an die großen Persönlichkeiten denkt, die für das Gelingen dieser Surfektentherapie in Europa verantwortlich waren, dann sind die Namen genannt, international Mary Ellen Avery, Fujiwara, natürlich große Leute wie Ellen Jo Whitsitt und andere. Da gab es noch eine ganze Reihe von Surfektent-Forschern. Das Besondere an der europäischen Geschichte ist, die ist einzigartig, dass hier, wie gesagt, am Anfang keine pharmazeutische Industrie stand, sondern eine Gruppe von Wissenschaftlern, die handverlesen von Bengt Robertson sich zusammengefunden hatte. Ich habe damals das große Glück gehabt, 1986 von ihm gefragt zu werden, ob wir an dieser ersten kontrollierten Studie, randomisierten Studie teilnehmen können in Göttingen. Und ich habe natürlich Hurra geschrien. Und das war dann auch für mich, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Diese Gruppe, die Bengt Robertson gegründet hat, die hat bis zum heutigen Tag jährlich ihre Treffen, Surfektent Workshops, am Anfang richtige Arbeitstreffen in kleiner Gruppe. Im Laufe der Jahre wurde es dann mehr und mehr eine mehr edukative, wissenschaftsorientierte Veranstaltung, die jedes Jahr in einem anderen Ort in Europa stattgefunden hat. Und das ist, glaube ich, etwas Einzigartiges. Das hat es nie gegeben in den USA. Das waren immer schon sozusagen von großen industriellen Firmen geforderte Konsortien und Gruppierungen, die sich danach, nachdem die Studie gelaufen war, häufig auch wieder aufgelöst haben. Hier gab es viele, viele Aspekte, die sorgfältig studiert und schließlich zur Optimierung der Surfektentherapie beigetragen haben. Da habe ich viel geredet, aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen auch die Geschichte, die man versuchen muss.
Das finde ich ja auch absolut spannend, und einen Teil von den Personen habe ich auch noch kennengelernt, selbst Mary Ellen Avery, beeindruckende Persönlichkeit. Und ich glaube, das muss man einfach auch heutzutage wahrnehmen, was da hinter diesem Surfekten, was wir alltäglich nutzen, sozusagen für ein Projekt dahinter steht. Was ich ja auch spannend fand, in dem Labor von Bengt Robertson, Sie hatten es angesprochen, dieses Burkhard-Lachmann-Modell von diesen frühgeborenen Kaninchen, was da an Publikationen rausgekommen sind, weil es einfach ein stabiles Modell war, definiert durchgeführt wurde von den gleichen Personen für Jahrzehnte lang und dann wirklich verlässliche Daten geliefert hat. Und da kam es auf die Fragestellung drauf an. Das hat mich absolut beeindruckt, dieses Modell da.
Ja. Ja, in der Tat. Also das, was Sie beschreiben, hat riesige Implikationen gehabt. Nicht nur für die Frage, wirkt es Effekten, sondern auch für die Dosisfindung. Letztlich hat Bengt Robertson die für das Präparat optimale Dosis im Tiermodell definiert. Die ist später von keiner der Gruppen, höchstens mal in kleinen Studien sozusagen noch gegengeprüft worden oder extrapoliert worden. Also viele Dinge, die in diesem Tiermodell haben das Verständnis sozusagen nicht nur der Surfektentherapie, sondern auch der assoziierten Therapien erheblich verändert und verbessert. Also das ist wirklich eine unglaublich faszinierende Geschichte, die, wie gesagt, dadurch, dass wir erleben durften, in der Reihe dann mehrere Studien hintereinander durchführen zu können, die Frage hatten, wie kann man eine Therapie eigentlich optimieren? Welches ist der optimale Zeitpunkt einer Surfektentherapie? Soll man die Kinder alle prophylaktisch behandeln oder ist das besser, man wartet, bis sie ein manifestes Atemnotsyndrom haben? Wie sieht das aus mit den, gibt es Patienten, die mehrere Dosen benötigen? Wenn ja, wie viele? Das ist alles untersucht worden, bis hin eben zu neuen Applikationsformen, über die wir ja vielleicht noch im Detail kurz reden wollen.
Professor Speer, vielen Dank. Damit kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Wo stehen wir heute? Oder andersrum gefragt, welches Kind sollte heute Surfektent bekommen? Wann sollte es Surfektent bekommen? Wie häufig?
Was gibt es für Neuigkeiten?
Also ich denke, und das hatten Sie vorhin schon erwähnt, die Patienten, das Kollektiv der Kinder, die ein Atemnotsyndrom entwickeln, hat sich verändert seit Einführung der surfektiven Therapie. Es sind mehr und mehr unreife, sehr unreife Kinder, die davon profitiert haben und profitieren. Und für mich als Kliniker gibt es da eine klare Aussage. In dem Augenblick, wo ein Frühgeborenes optimal stabilisiert wurde, das heißt nicht traumatisch, sondern unmittelbar nach der Geburt mit nasalem CPAP, binasalem Prong stabilisiert wurde, wenn immer das möglich ist, wenn dieses Kind mit wenig Sauerstoff, 30% Sauerstoff versorgt, eine Tendenz zeigt, die klinische Zeichen des Atemnotsyndroms sozusagen bringen oder auch einen ansteigenden Sauerstoffbedarf oder Veränderungen der Beatmung und die Notwendigkeit sogar eventuell ein Kind zu intubieren. In dem Augenblick, wo diese ersten diskreten Zeichen da sind, sollte ein Kind einen Surfactant erhalten. Über die Applikationsform werden wir noch diskutieren, denke ich mal. Und die Wahl des Surfactant-Präparates ist auch ganz klar, es sollte immer ein natürliches Surfactant-Präparat sein. Das ist der heutige Stand. Also in dem Augenblick, wo die ersten Zeichen des Atemnotsyndroms da sind, ist sozusagen eine Surfactant-Behandlung indiziert. Eine prophylaktische Behandlung, wie sie für einige Zeit in den 90er Jahren aufgrund von Meta-Analysen propagiert wurde, ist nicht mehr die momentane Empfehlung. So früh wie möglich, aber unter klarer Indikation. Dennoch, mit den neuen Applikationsform stellt sich die Frage, ob in der Tat ein früherer Zeitpunkt denkbar ist oder sinnvoll ist, um sozusagen die Folgeprobleme eines Frühgeborenen mit Atemnotsyndrom weiter zu reduzieren.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen, die Applikationsform. Eigentlich ist es ja 30 Jahre, 40 Jahre fast konstant geblieben, dass man es intratracheal appliziert, also als Bolusgabe über den Tubus. Hat sich ein bisschen was geändert, die LISA, also die weniger invasive Form. Gibt es andere Alternativen, die noch weniger traumatisch sind, oder wird da was kommen?
Ja, also die in der Tat steht momentan, denke ich, die Applikationsform, die den Namen LISA bekommen hat, Less Invasive Surfactant Administration oder MIST, Minimal Invasive Surfactant Therapy, dass diese Formen stehen momentan, glaube ich, in der am besten, sagen wir, evaluierten Linie. In der Tat, diese Nebulisierung oder wie auch immer Aerosoltherapie ist inzwischen auch in Ansätzen untersucht. Das ist auch schon vor 40 Jahren oder 30 Jahren in kleinen Studien der Fall gewesen mit negativen Ergebnissen. Die jetzigen Daten, die wir vorliegen haben, sind nicht sehr vielversprechend. Nach 72 Stunden findet man in der ersten Meta-Analyse vielleicht etwas weniger eine Reduktion der mechanischen Beatmung. Aber das ist nicht so überzeugend, weil bisher das Outcome der Kinder nicht beeinflusst wurde. Das gilt allerdings inzwischen, nachdem die große Studie von Peter Dargaville, eine sogenannte Optimist-Studie, gilt inzwischen auch durch eine in der Cochrane Library publizierte Meta-Analyse als wahrscheinlich, dass das LISA-Verfahren das Risiko zu versterben oder eine BPD zu entwickeln reduziert sein kann. In keiner der Studien ist dieser primäre Endpunkt erreicht worden, aber in den zum Teil sehr heterogenen, unterschiedliche Altersgruppen einschließenden Studien mit methodischen Mängeln, nicht alle, aber einige sind da sehr gut dabei, die weisen in diese Richtung. In jedem Fall wird die Zahl der Kinder, die intubiert werden muss, reduziert. Das ist auch wichtig. Und offensichtlich gibt es einen weiteren positiven Effekt auf größere Komplikationen wie Hirnblutung und so weiter. Also die Nebenwirkungen oder Komplikationen, die man natürlich auch bei dieser Therapieform erwarten muss, weil sie letztlich auch mit einem Laryngoskop verbunden ist. Kinder werden in ihrer, ja, sagen wir mal, normalen Ablauf und der Atemfunktion kompromittiert. Wir sehen Sättigungsabfälle, wir sehen natürlich Apnoen, wir sehen Bradykardien und auch in erheblicher Zahl auch einen zerfekten Reflux. Also Dinge, die man natürlich auch beim Tubus alle erleben kann. Aber man muss wissen, dass das eben keine, sagen wir mal, Therapieform ist, die das Kind nicht tangiert oder in irgendeiner Form auch irritiert. Zumal die Frage der Sedierung bis heute völlig offen ist oder der Schmerz oder der analgetischen Therapie.
Auch kontrovers teilweise diskutiert. Jetzt hatten Sie gesagt, die Daten sprechen alle dafür, dass es natürliche Surfactant-Präparate sind. Ist ja eigentlich ziemlich aufwendig, die zu produzieren, ne? Diese natürlichen Präparate. Deswegen gab es ja immer wieder Ansätze, künstliche Surfactants auch in neueren Zeiten herzustellen, die einfacher herzustellen sind. Dieses Cal4 gab es mal eine Zeit lang, die haben es alle nicht geschafft. Sehen Sie da irgendwas am Horizont, was es irgendwie schaffen könnte?
Ja, es gibt in der Tat einen gewissen Durchbruch in diesem Punkt. Ein Präparat, das Tore Kurstedt entwickelt hat, das sozusagen zwei Phospholipide enthält und sozusagen synthetische Surfactant-Proteine B und C, die eine hochkomplexe Struktur haben. Das sind nicht irgendwelche Proteine, die man da hinzuschüttet, sondern die sich sozusagen mit den Phospholipiden so verbinden, vernetzen und sozusagen diesen Effekt der Ausbreitung eben initiieren. Dieses Präparat ist wiederum in dem Tiermodell, das was wir diskutiert haben, sehr sorgfältig untersucht worden und auch inzwischen in zwei Studien, in einem wirklich Phase 1 Studie, sprich bei Patienten, bei Frühgeborenen, die ebenso gut reagiert haben wie auf ein natürliches Surfactant-Präparat. Und in einer inzwischen größeren Studie mit über 100 Patienten in den USA konnte dieser Effekt belegt werden. Also im Vergleich zu einem natürlichen Surfactant-Präparat steht dieses synthetische Präparat, das aber eben, wie gesagt, die Eigenschaften eines natürlichen Präparates imitiert, steht diesem nichts nach. Die Komplikationsraten waren identisch und vor allen Dingen die Erfolgsraten auch. Also das könnte ein Weg sein, in der Zukunft wirklich synthetische Präparate weiterzuentwickeln. Das ist ein offensichtlich sehr teures Unterfangen, auch für die pharmazeutische Industrie. Also ich glaube nicht, dass sozusagen die Preise, wir uns ein Surfactant-Präparat, natürliches Präparat ansehen und ein synthetisches Präparat sich in der Zukunft sehr unterscheiden würden, wenn dann die, sagen wir mal, Firmen in der Lage sind, diese standardisierten Produkte auf den Markt zu bringen. In der Tat ist die Standardisierung ein wichtiger Aspekt, natürlich die gesamte Sicherheit der Präparate. Es ist kein biologisches Material mehr. Und das ist etwas, was wir, obwohl wir jetzt inzwischen 35 Jahre Wissen haben, mit großer Freude natürlich sozusagen auch zur Kenntnis nehmen und sagen, es hat nie Langzeitkomplikationen gegeben. Denn das war eine der großen Sorgen und auch eine der Kritikpunkte, die viele Leute öffentlich formuliert haben, sagen, ihr helft den Kindern zwar akut, sozusagen aus der Bedrängnis des Atemnotsyndroms herauszukommen, aber die Konsequenz, ihr wisst nicht, was ihr tut, was später mit diesen Kindern passiert. Die Realität ist, dass keines der Kinder irgendwie an den Folgen der Surfactant-Therapie erkrankt ist. Das weiß man sicher. Und wir wissen auch, dass über die Zeit allein durch die Veränderung, wie gesagt, der beschriebenen Patientengruppe, wir insgesamt weniger Kinder sehen, die schwer verlaufende Formen der chronischen Lungenerkrankung oder wie wir sagen, der bronchopulmonalen Dysplasie haben, trotz der immer noch sozusagen vorhandenen vielen Kinder, die Folgeprobleme haben, aber nicht mehr in der ganz in dem Schweregrad, den wir zuerst und zu Anfang, bevor die Surfaktantherapie gegriffen hat und auch in den ersten Jahren danach noch erlebt haben.
Ja, vielen Dank. Damit kommen wir so ein bisschen in die Perspektive, wenn wir uns in 5 Jahren wieder treffen. Was denken Sie, was wird es dann zu berichten geben? Sie hatten schon angedeutet, diese sozusagen künstliche, also diese neuen künstlichen Surfaktantpräparate. Wie sieht es mit Zumischungen aus? Ist ja auch immer wieder diskutiert worden, ja, ob wir irgendwas dazu machen sollen.
Der Neocast Ausblick.
Das ist ganz genau das Stichwort. Ich denke, aufgrund der besonderen biophysikalischen Eigenschaften des Surfaktants, der natürlichen Surfaktantpräparate oder, wie gesagt, der synthetischen, die diese Proteine enthalten, kann man sich sehr gut vorstellen, dass Surfaktant als Transportvehikel oder als Carrier benutzt wird. Und das ist ja der Fall in einer der Studien, die bisher noch nicht, sagen wir, belegt ist, die Wirksamkeit, aber große Hoffnung gegeben hat, nämlich die Kopplung eines topischen Corticosteroidpräparats des Budesonids mit Surfaktant und die damit verbundene Reduktion der BPD-Inzidenz. Das ist etwas. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass andere Präparate, die ihren Wirkort gezielt in der Alveole entwickeln sollen, ebenfalls mit Surfaktant und dann vielleicht in der Form eines Aerosols verbunden sind. Wir können uns vorstellen, dass in 5 Jahren SPA oder SPD, auch hier gibt es schon erste Studienergebnisse, das in diese Surfaktantpräparate wieder integriert ist zur Behandlung von viralen, von Viruspneumonien, bakteriellen oder auch Pilzerkrankungen eingesetzt wird oder aber möglicherweise auch als Carrier für bestimmte Gentherapien oder so, die uns heute schon zur Verfügung stehen. Also hier könnte ich mir vorstellen, dass über die kausale Therapie des Adenot-Syndroms, die in vielen Facetten sehr schön und sorgfältig studiert wurde über die Jahrzehnte jetzt, dass hier ein neuer Weg eröffnet wird.
Aber viel Hoffnung bezüglich des Preises machen Sie uns nicht. Ich bringe bloß das Beispiel, ich war vor kurzem in Usbekistan, da haben wir die Kollegen auch Frühgeborene versorgt und die haben gesagt, ich kriege bloß 20 Ampullen im Jahr für meine Station vom staatlichen Gesundheitssystem. Mehr Geld haben wir nicht. Und ich muss entscheiden, welches Kind es bekommt. Und die haben so 200 extrem unreife Frühgeborene da versorgt. Die haben gesagt, die Rest müssen die Eltern kaufen, wenn sie Glück haben. Also wir haben bei uns immer noch die gute Situation, dass das sozusagen alles abgedeckt wird. Aber für die breite Welt wäre sicherlich ein preiswerteres Surfaktant schon ein Ziel. Aber gibt es wahrscheinlich keine Chance.
Das ist in der Tat das Ziel, aber nach allen Informationen, die ich habe, ist die Herstellung, der Herstellungsprozess dieser Präparate und die Herstellung dieser Proteine ebenfalls kostenintensiv. Aber ich glaube, wir müssen uns nochmal eins vor Augen halten. Die Surfaktantherapie ist in Wirklichkeit im Vergleich mit allen anderen Therapien, die es gibt, von der Nierenersatztherapie, der Bypass-Chirurgie, der Klappenchirurgie, was auch immer Sie sich ausdenken, die kostengünstigste überhaupt. Ja. Das ist eine Therapie, die erstens, und das ist ja in den kontrollierten Studien belegt, Leben rettet, signifikant, die Lungenschädigung signifikant, die akuten reduziert. Wir sehen heute ja nur noch selten Kinder mit ernsthaften Pneumothorax, immer wieder, aber selten im Vergleich. Damals war es so, dass in der ersten Studie über 30% der Kinder diese Komplikation hatten, muss man sich vorstellen. Und das ist alles verändert. Wir sehen einen weniger im Schweregrad ausgeprägten Verlauf der chronischen Lungenerkrankung, der bronchopulmonalen Dysplasie, sodass letztlich diese Finanzierung wenigstens in den westlichen Ländern, glaube ich, auch in Zukunft gesichert sein wird. Was wichtig sein wird, ist, und dieser Aspekt muss unbedingt im Auge behalten werden, dass man dafür sorgt, dass die Frühgeborenen auch in anderen Teilen der Welt, auch in Ländern, die Schwellenländer sind oder Middle- oder Low-Income-Countries sozusagen, die Möglichkeit haben, von dieser Therapie zu profitieren. Und das wird bedeuten, dass man auch mit den Firmen zusammen Strategien entwickelt, die sozusagen eine Art Umverteilung, wie auch immer, möglich macht. Das sollte in der Zukunft die Hoffnung sein, die wir haben, wenn die Welt wieder zur Ruhe gekommen ist, hoffentlich.
Ist auch nochmal ein anderes Thema, ja. Professor Speer, haben Sie unseren Zuhörern einen Literaturtipp mitgebracht, wo man ein bisschen tiefer eindringen kann oder was man aus historischer Perspektive...
Ja, ich habe gedacht, dass es vielleicht wichtig ist, dass Sie sich nochmal über diese aktuellen Geschichten, die wir besprochen haben, Gedanken machen und da vielleicht auch nochmal belesen.
Der Neocast Literaturservice.
Es ist vielleicht nicht so elegant. Ich habe eine Arbeit ausgewählt, die Christoph Hertel, Kirsten Glaser und ich zusammen in Neonatology vor einem Jahr publiziert haben. 2021, Band 118, Seite 225 bis 234. Der Titel ist The Miracles of Surfactant, Less Invasive Surfactant Administration, Nebulization and Carrier of Topical Drugs. Da kann man sozusagen diese Dinge nochmal sehen, den Stand verstehen und hat damit sicher eine gute Basis, um sozusagen sich die Grenzen auch dieser Therapie vor Augen zu führen, die ja nicht für sich steht. Ich glaube, das ist nochmal etwas, was mir auch großes Anliegen ist, zu sagen, wenn wir glauben, dass wir nur mit Surfactant allein ein besseres Outcome der Kinder erreichen, dann ist das falsch. Das ist wirklich eine komplexe Lage. Manche nennen das ein Bündel, andere finden andere Namen, aber das ist eine Kombination von Dingen, die in der ersten Lebensminute beginnt, mit weniger Sauerstofftoxizität, mit unter optimaler Unterstützung der Atemwege durch ein CPAP-System, das die Alveolen stabilisiert und es möglich macht, dass Surfactant überhaupt dort ankommt, wenn dann Surfactant appliziert werden muss. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Burkhard Lachmann hat immer in den Anfängen der Surfactant-Workshops sehr klar gepredigt und ich kann das nur verfolgen, auch sagen, CPAP, der positive Atemwegsdruck, eröffnet nicht die Lunge, so wie wir ihn einsetzen, sondern er stabilisiert die Atemwege. Und das setzt voraus, dass wir sofort nach der Geburt beginnen, erstens. Zweitens, dass wir diesen positiv endexpiratorischen Druck auch aufrechterhalten. Ich habe das so oft erlebt und war entsetzt, dass plötzlich der Pronk beim Wechsel des Kindes abgenommen wurde und dann waren die Atemwege kollabiert. Das Kind hatte vielleicht noch keinen Surfactant. Und dann, was dann? Dann geht sozusagen das erste Drama los, dann ist die Lunge bereits geschädigt, wenn sie mit höheren Drucken wieder eröffnet werden muss. Also das ist eine ganze Sequenz von Ereignissen, die mit dem Abnabeln im Späten beginnt, wenn immer möglich, und wie gesagt mit einer frühzeitigen Surfactant-Therapie enden sollte. Und dann eben auch im weiteren Verlauf mit dem Bewusstsein, immer das zu tun, was die Kinder wirklich benötigen und nicht, was man glaubt, was man den Kindern sozusagen anbieten muss und sollte. Wenn ein Kind Atemnot hat und ich den Tubus entferne, wenn es beatmet war, und zu früh entferne, habe ich möglicherweise Probleme. Wenn ich den zu lange drin lasse, habe ich sicher welche. Also wir müssen sehr sensitiv und perzeptiv sozusagen auf die Patienten, mit den Patienten umgehen und lernen sozusagen ein Optimum dieser unterschiedlichen Aspekte zu erreichen.
Sie sprechen mir da absolut aus dem Herzen. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Man muss die Lunge erstmal aufbekommen, um sie offen zu halten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der teilweise manchmal vielleicht vergessen wird dabei. Und dieses ganze Bündel, das ist auch interessant, weil das hatten wir mit den Kollegen in Usbekistan diskutiert. Das Surfactant ist das eine, aber ich muss sozusagen bereit sein für die Surfactant-Therapie und ich muss das ganze Management drumherum, da kann ich auch noch viel machen oder muss ich erstmal machen, damit auch das Surfactant entsprechend sinnvoll eingesetzt werden kann. Ja. Okay. Lieber Professor Speer, zum Abschluss, die Dreiviertelstunde ist schon wieder vorbei, das ging schnell. Was würden Sie den ärztlichen Kollegen und Kolleginnen so für ihre klinische oder wissenschaftliche Arbeit mitgeben wollen? Was sind Ihre Tipps? Jetzt auch unabhängig von der Surfactant-Therapie, sondern eher so auf persönlicher Ebene.
Die Neocast Take-Home-Message.
Ich denke, wir sind alle Pädiater und diejenigen, die sich in der Neonatologie engagieren, gehören zu den glücklichen in jeder Hinsicht. Ich meine, das ist einer der faszinierendsten Bereiche und belohnenden Bereiche. Und ich glaube, was für uns so wichtig ist, wir müssen sozusagen antizipieren. Wir müssen einen Patient, ein Kind so gut klinisch beurteilen, nicht nur über Maschinen. Wir haben heute Überwachungssysteme, die sind wunderbar, die sind extrem hilfreich, aber wir müssen den Patienten immer noch sehen. Und dazu gehört zum Beispiel für mich auch ein Stethoskop oder so. Das von vielen gar nicht mehr benutzt wird, weder im Kreißsaal noch sonst wo. Darüber kann man sicher diskutieren. Aber dieses Antizipieren, sehen, wie verändert sich der Zustand des Kindes? Ist das eine Stabilität oder ist das, was ich hier sehe, Ausdruck einer Verschlechterung? Wie gehe ich damit um? Die Situation kritisch analysieren und nicht schematisch oder so nach Schubladenprinzip vorgehen. Wenn eine Verschlechterung da ist, wirklich versuchen zu verstehen, was kann die Ursache sein? Habe ich hier ein sich verselbstständiges Krankheitsbild oder habe ich möglicherweise eine suboptimale Anpassung meines Pieps? Sollte ich den vielleicht erhöhen, bevor ich den Sauerstoff erhöhe oder erst den Sauerstoff und dann und so weiter? Also diese Dinge, das setzt voraus, wenn man sozusagen präventiv und antizipierend vorgeht und vermeiden will. Das ist sozusagen etwas, was ich in den Jahren meiner beruflichen Laufbahn immer wieder versucht habe, deutlich zu machen. Man muss vermeiden, dass man irgendeinem hier häufig sich sehr rasch verändernden Krankheitsgeschehen, das gilt nicht nur für das RDS, das gilt für die Sepsis, die ersten Zeichen der Sepsis, für was auch immer, die Hirnblutung, nicht hinterherzulaufen, sondern man muss verstehen, eine Hypothese generieren und so analytisch wie möglich vorgehen. Das setzt voraus, dass wir wirklich in einem Team hier zusammenarbeiten. Wir müssen die Schwestern an Bord holen, die Pfleger an Bord holen, die Pflegenden. Wir müssen die Eltern an Bord holen. Ich bin immer wieder überrascht gewesen, mit wie viel sensiblen Antennen Eltern eine Veränderung eines Kindes beschrieben haben, bevor es die Ärzte überhaupt verstanden haben. Und das ist etwas, was für mich ein großes Anliegen ist, dass man sozusagen das Kind als Patient sieht und nicht als ein Patient, der zwar sicher überwacht ist und man entsprechend dann und dann reagiert, sondern wirklich mit klinischen, sehr sensiblen Systemen versucht, die Veränderung so rasch wie möglich zu erfassen. Auch dann, wenn es einem Kind gut geht, zu sagen, so, ich beendige jetzt die und die Therapie, um eben mögliche Folgeschäden zu vermeiden. Dazu gehört die optimale Ernährung, ein Ernährungsregime, das man rasch, viel, viel rascher entwickeln kann als das Enterale, als man das früher geglaubt hat und heute noch in den USA glaubt, zentrale Zugänge entfernen und. Also das ist ein ganzes Konzept, das man da verfolgen muss und das ja auch glücklicherweise gerade in Deutschland und in anderen europäischen Ländern gelebt wird, in vielen Teilen der Welt noch nicht und auch gerade dort, wo die Pioniere unserer Neonatologie leben. Da sind noch erhebliche Diskrepanzen in der Vorgehensweise. Das setzt voraus, dass man sich bemüht, ein Kind zu kennen, die Kontinuität herzustellen. Das ist oft sehr schwierig, eine nicht schematische Übergabe zu machen, sondern die individualisierte Übergabe eines Patienten von der Spätschicht in den Nachtdienst und umgekehrt in den Morgen hinein, dass man wirklich weiß, okay, ich muss auf die und die Dinge achten. Damit können wir, glaube ich, viel, viel erreichen und den Kindern, die per se schon, wie gesagt, durch ihr Schicksal eine Last mit sich bringen, über die konnten wir jetzt gar nicht reden, die pränatalen Ereignisse, die möglicherweise einen großen Einfluss haben. Aber wir haben mal unsere sozusagen Aufgabe, im Kreißsaal, in der Erstversorgung, in der Versorgung des Kindes auf den Intensivstation und darüber hinaus zu leisten. Da darf es auch keine Brüche geben in den Konzepten. Ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes. Ich höre oder habe immer wieder gehört, dass auch in Kliniken, die renommiert sind, plötzlich der Wechsel von der Intensivstation auf die Normalstation totaler Bruch war, weil dort Ärzte waren, die von den Dingen wenig mitbekommen haben und andere Dinge empfohlen haben, die Eltern dann wieder verunsichert haben und sicher dem Kind auch nicht gut getan haben.
Ja, ich glaube, ein besseres Schlusswort oder Take-Home-Message hätte ich mir gar nicht wünschen können. Lieber Herr Speer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, sehr informativ. Hat mir großen Spaß gemacht. Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
Ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung und ich bin jederzeit wieder bereit, über andere Dinge mit Ihnen zu reden, die Perfekt. In meinem wissenschaftlich-klinischen Bereich gelegen haben. Dankeschön. Tschüss.
Dankeschön.
Danke.
Das war er wieder, der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen, diesmal mit Professor Dr. Christian Speer aus Würzburg. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.